Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich fand es einfach gerade richtig schön, mit euch zusammen schon Gottesdienst zu feiern. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen. Es war richtig schön hier schon mit euch. Im Januar habe ich mich endlich getraut. Ich habe in einen ETF investiert. 10 Euro. Einen Sparplan gemacht. Irgendwann muss man ja anfangen, für die Rente was zur Seite zu legen. Und dann kam der Iran-Krieg, die Straße von Hormus, die Ölkrise. Ja, ich bin da ordentlich ins Schwitzen gekommen, dachte so, boah, meine Güte, das ist ein ganz schön risikoreiche Anlage hier. Aber ich habe mich nicht beirren lassen. Ich habe mir oft sagen lassen, ein ETF, ne, das ist alles was Langfristiges, das sollst du nicht anfassen, lass es liegen, das kommt irgendwann, so Gott will, wieder. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht ohne Risiko, das ist schon auch gewagt irgendwie. Ja. Heute möchte ich mit euch gemeinsam einen Bericht aus der Apostelgeschichte im Neuen Testament lesen. Und wir schauen uns eine Gemeinde an, von den ersten Christen und was sie für eine Finanzstrategie gefahren sind und ob sich das rentiert hat. Und dabei stellen wir uns die Frage, was können wir von ihnen im Blick auf den Umgang mit Finanzen lernen? Und auch wenn ich sehr davon überzeugt bin, dass wir da viel rausholen werden, möchte ich 2 Dinge vorher noch sagen. Das erste ist, die Bibel redet ganz viel über Geld, Investment, Konsum, Ausgaben. Heute reden wir wirklich fast nur übers Geben. Das ist aber nur eine Facette. Die soll uns dann eher quasi bereichern. Und ich will damit die Finanztipps, die es noch und nöcher da draußen gibt, nicht grundsätzlich in Frage stellen. Da ist vieles richtig und gut, würde ich sagen. Es geht mir eher so darum, wie kann dieser Text unsere Perspektive darauf bereichern, wie wir über Geld und Finanzen nachdenken. Und obwohl, es wird wahrscheinlich auch ein paar Punkte geben, wo sich das ein bisschen reibt. Aber das sehen wir dann. Lass uns gemeinsam den Text anschauen. Und er steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Ich möchte mit euch heute über eine gewagte Finanzstrategie sprechen. Und 3 Kennzeichen sind mir in diesem Text aufgefallen, die mir wichtig geworden sind, über die ich jetzt mit euch reden möchte. Einmal das Geben, der Segen und die Sorgenfreiheit. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, hat so Berichte wie den wir gerade gelesen haben, 3-mal in der Apostelgeschichte drin. Und jedes Mal legt er den Schwerpunkt ein bisschen anders. Und heute in diesem Text liegt der Fokus eben auf die sogenannte Gütergemeinschaft. Die hatten alles gemeinsam. Und das wird ja in diesem Text mehrfach deutlich, wie großzügig die sind. Sie machten sich weniger daraus, etwas zu haben und viel mehr daraus, etwas geben zu können. Und sie achten aufeinander. Das meint das, dass sie ein Herz und eine Seele sind. Sie achten aufeinander, haben sich im Blick. Ich würde sagen, diese Gemeinde verkörpert Gottes großzügigen Charakter. Ihr, die FEG Bochum, und ich fühle mich da auch immer noch ein Teil davon. Deswegen sage ich einfach mal wir, die FEG Bochum. Wir wollen eine Gemeinde nah am Herzen Gottes sein. Ich finde, das ist eine wunderschöne Formulierung, die ihr in der letzten Predigtreihe hattet. Und Die Gemeinde der ersten Christen zeigt uns, wie das im Blick auf Großzügigkeit aussehen könnte. Was genau können wir denn von denen jetzt lernen? Wenn es um Besitz und Ressourcen geht, dann denkt diese Gemeinde eher in einem Wir als in einem Ich. Weil auch Gott nicht in einem Ich denkt, sondern im Wir, weil es zum Lieben halt immer ein Gegenüber braucht. Lass uns einmal ein Szenario durchdenken, wo dieses Wir-Mindset eine andere Perspektive auf ein Problem wirft. Und ich habe dieses Beispiel von einer Dozentin für Missionswissenschaften und ich fand das ganz hilfreich. Wir werden quasi so geprägt von unseren Finanzratgebern, wie baust du deine Schulden ab und wie stellst du dein Portfolio auf? Es geht vielleicht auch ein bisschen um die Familie, aber das war es dann auch schon. Wenn wir mit diesem Mindset jetzt einen Missionar hier stehen hätten, der euch sagen würde, Leute, ich habe hier ein Projekt in Kolumbien und uns fehlen dafür noch 1.000 Euro. Dann würden wir mit so einem Denken sagen, okay, dem Missionar fehlen 1.000 Euro. Kann da vielleicht jemand helfen? Soweit so unklar. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, diese Gemeinde, die wird genau das Gleiche hören und die wird aber sagen, Leute, auf unserem Konto fehlen 1.000 Euro. Lass uns da mal was machen, wir müssen da was machen. Ein kleiner und feiner Unterschied. Und ich habe in der Predigtvorbereitung die ganze Zeit gedacht, ist das wirklich so einfach? Und gestern Abend hat meine Frau irgendwie Post gekriegt von einem christlichen Werk, die gesagt haben, ja, in unserem Jahreshaushalt fehlen 70.000 Euro. Und sie hatte mir das heute so erzählt und sagte so, ja Schatz, da fehlen irgendwie auf unserem Konto 70.000 Euro. Und ich war so, du meinst auf deren? Und dann so, ah, du Füchsin, du hast meine Predigt gehört. Aha. Und es hat mich den ganzen Abend nicht losgelassen. Ich denke da heute noch dran. Wenn ich heute nach Hause gehe, überlege ich mir, ja, keine Ahnung. Also ich fühle mich da schon ein bisschen mehr Teil von diesem christlichen Werk, weil das ist unser Konto. Wir haben da irgendwie an diesem Leid gemeinsam Anteil. Und das finde ich total, ja, fand ich irgendwie witzig. Der Mangel von anderen ist der Mangel, kann unser Mangel sein, so wie es halt auch der Mangel der Gemeinde damals war, die das in einem Wir verstanden haben. Ich denke, das, was die Gemeinde da erkannt hat, kann für uns echt eine Hilfe sein, um Großzügigkeit mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vielleicht ertappst du dich genauso wie ich dabei, dass du gelegentlich eher in so einem Ich-Denken betest, in einen Gottesdienst gehst oder auch deine Finanzplanung machst. Und dann habe ich eine Übung mitgebracht, wie wir dieses Wir-Denken ein bisschen mehr reinkriegen können. Wann feiert ihr Abendmahl? Letzte Woche? Nächste. Ja, sehr gut. Nehmt es mal gemeinsam ein oder zumindest mit einem weiten Blick. Ich liebe das Abendmahl. Es ist für mich oft ein Höhepunkt des Gottesdienstes, weil ich dort einfach schmecken kann, wie sehr mich Jesus liebt. Ja, auch. Aber das Schönste ist, ich stehe da mit anderen gemeinsam an dem Tisch. Wir empfangen zusammen Gottes Liebe. Wir singen gemeinsam Lieder und ich sage meinem Menschen links und rechts neben mir, Christi Leib für dich gegeben. Beim nächsten Abend, beim nächsten Gottesdienst, schaut mal nach links und rechts und dann staunt darüber, welche Menschen Gott denn noch so alles liebt. Ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, also mich inspiriert dieser Text dazu, zu geben und damit Gottes Großzügigkeit zu verkörpern. Und ich möchte da gerne auch so ein Wir-Mindset einüben. Aber mir ist noch ein zweites aufgefallen an diesem Text und das ist der Segen. Hier steht in Vers 33 und 34, alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Als Lukas schreibt, keiner der Gläubigen musste Not leiden, hat er in seiner Sprache im Griechischen genau die gleichen Wörter und Satzbau verwendet, wie das in der griechischen Übersetzung im Alten Testament in 5. Mose 15 in Vers 4 steht. Da heißt es, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Und das greift er genau wörtlich auf, auch wenn das meine Übersetzung leider nicht macht. Es sollte kein Armer unter euch sein. Und dann geht dieser Vers weiter. Denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Lukas will darauf bewusst anspielen um uns zu zeigen, hier ist gerade Segen am Werk. Gott segnet das, was die da machen. Es gibt keinen Armen unter ihnen. Jeder hat genug. Und das Entscheidende ist halt eben, dass diese Gemeinde genau das tut, was Jesus gesagt hat. Erinnert ihr euch an die Schriftlesung? Verkauft, was ihr habt und gebt es den Armen. Genau das machen sie. Und Lukas sagt, und darin liegt der Schlüssel, dass sie weder bedürftig sind und sogar, dass sie mit großer Kraft von Jesu Auferstehung reden. Das heißt, ihr Lebensstil, der ist das, der so laut spricht, dass die Leute merken, an diesem Jesus ist wirklich was dran. Das ist total krass. Lukas will uns damit zeigen, der Jesusweg funktioniert. Das funktioniert. Mach das, was Jesus sagt, und es kommt was Gutes bei rum. Aber du fragst dich jetzt sicher, mir geht es zumindest so, lohnt sich das denn wirklich immer, was Jesus sagt? Und lass uns da gerne mal drüber nachdenken. Und ich habe da eine Frage, die musst du nicht jetzt für dich beantworten, die kannst du mal für dich mitnehmen und da mal in der stillen Zeit drüber nachdenken. Wie denkst du über die Lehren von Jesus? Wie sind die so für dich? John Mark Comer, ein amerikanischer Pastor, den ich sehr schätze, der hat dazu mal gesagt in einem Podcast, ehrlich gesagt habe ich bis vor wenigen Jahren geglaubt, dass Jesu Lehren richtig waren, aber nicht zwangsläufig gut. Ich glaubte, sie sind richtig in einem objektiv-theologisch-moralischen Sinn, es steht halt in der Bibel, aber sicherlich sind sie nicht der Wegweiser zu einem glücklichen Leben. Ich hätte nicht noch falscher liegen können. Was denkst du über das, was Jesus sagt? Gehst du davon aus, dass Jesus das gut mit dir meint, wenn du das hörst, was er sagt? Jesus gab uns Wegweiser, und davon bin ich überzeugt, wie wir zu einem wirklich glücklichen und erfüllten Leben gelangen. Und seine Wahrheiten sind noch viel wahrer, weil er zwar gestorben ist, aber er ist wieder auferstanden. Er ist jetzt der König der Welt. Seine Worte sind mehr als nur Postkartensprüche. Das ist seine Agenda, mit der er alle Menschen, die ganze Welt zu ihrer besten Version verändern will. Das ist der Weg. Ja, als Nachfolger von Jesus ist es sicherlich auch immer wieder unser Schicksal zu leiden, eben weil er auch gelitten hat. Das ist nicht einfach. Aber genauso wie er werden auch wir auferstehen. Es wird sich langfristig absolut lohnen. Und zwischendrin, und das zeigt uns dieser Text, gibt es sogar nach irdischen Maßstäben, also Profit. Jesus segnet es, wenn Menschen das tun, was er sagt. Kennt ihr Alexei Nawalny, ein russischer Oppositioneller? Protestiert gegen das russische Regime, protestierte, und Alexei war Christ. Und als er 2021 ins Gefängnis kommt, lernt er die Bergpredigt auswendig. Er versucht zumindest, aber seine Gefängniswärter nehmen ihm ständig die Spickzettel weg, weil sie denken, das sind extremistische Inhalte. Recht haben sie damit. Und in einer Gerichtsverhandlung zitiert er eben diese Bergpredigt und er sagt, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wusstet ihr, dass er im Gefängnis einen Hungerstreik gemacht hat? Der hat mit dem ganzen Körper gehungert nach Gerechtigkeit. Hat sich das gelohnt? Hat das funktioniert? Naja, er ist gestorben und Putin regiert immer noch. Aber ist das alles? Nein. War das sinnvoll, was er gemacht hat? War es sinnvoll, das zu glauben, was Jesus gesagt hat? Ja, natürlich. Der Jesusweg führt ans Kreuz, ja. Aber es gibt die Auferstehung. Und er ist König. Und sein Reich wird sich auf dieser Welt ausbreiten. Und man, werde ich es lieben, wenn ich mit meinem Bruder Alexei zusammen an einem Festmahl teilnehmen werde, das kein Hochzeitsbuffet hier toppen kann. Ich werde es feiern und er wird es so hart feiern, weil er satt wird. Das wird ihm zu den Ohren wieder rauskommen und er wird begeistert sein und er wird tanzen. Und ich hoffe, dass es uns genauso ansteckt und wir mittanzen, die wir uns fragen, ob sich das lohnt, in der Nachfolge Nachteile auf sich zu nehmen. Der Jesusweg funktioniert. Vielleicht gibt es uns kein dickes Portemonnaie. Aber in anderer Hinsicht werden wir sicherlich reich beschenkt. Mindestens mit einer Charaktertiefe und Integrität und guten Freundschaften, einer Zufriedenheit, einer tiefen Zufriedenheit. Das ist das Mindestmaß. Und unser Text sagt uns, ab und zu mal springt auch was finanziell für euch raus, weil ihr keine Armut habt unter euch. Und deswegen habe ich weitere Übungen mitgebracht, weil das ist schon ein bisschen kontraintuitiv, was wir hier im Text sehen. Oder was Jesus sagt. Und da muss man manchmal so gegen die Intuition die Muskeln trainieren, damit die trainiert werden. Und deswegen habe ich da so zwei Übungen mitgebracht für euer Workout, um den Großzügigkeitsmuskel zu trainieren. Heute geht es, wie gesagt, vor allem ums Geben. Macht gerne mal eine Predigtreihe zu Konsum und Party in Gottes Gegenwart. Da gibt es auch viele Gesetze zu. Aber heute geht es ums Geben. Wenn jemand dich fragt nach Geld und sie verspricht dir, ja, ich zahle es auf jeden Fall zurück, aber du bist ja da nicht ganz sicher. Ja, dann mach dir Gedanken. Beweg es, bete darüber. Aber in deiner Entscheidungsfindung möchte ich noch eine Frage ergänzen. Was wäre ein Geldbetrag, den du geben könntest, ohne dass es dir wehtut, wenn du den nicht wieder siehst? Wie hoch wäre dieser Geldbetrag? Und weil es ein Muskeltraining ist, setzt du noch 10% drauf. Oder du machst deine Jahresplanung mit Finanzen und dann überlegst du sorgfältig, was brauche ich und was gebe ich bisher auch schon alles an Spenden und Kollekte und was weiß ich. Kannst Versicherung meinetwegen auch mit reinziehen, darum geht es nicht. Aber dieses Spendenvolumen möchte ich dich einladen, jedes Jahr, um ein bisschen zu erhöhen, ein bisschen weiter trainieren. Jesus verspricht uns, wirklich, er verspricht uns eine überfließende Belohnung nach seinen Maßstäben. Lass dich von Gott segnen und belohnen, indem du der Agenda des Königs folgst. Bisher haben wir von der Gemeinde zwei Dinge gelernt. Sie verkörpern Gottes Großzügigkeit, unter anderem durch ihr Wir-Mindset, und sie werden dadurch gesegnet, dass sie tun, was Jesus sagt. Und als drittes möchte ich über Sorgenfreiheit sprechen. Und dafür schauen wir uns Barnabas an. Das Besondere an Barnabas ist nämlich, er ist Levit. Und das fasziniert mich. In der Bibel ist Besitz grundsätzlich nicht etwas, was ich habe, sondern was Gott gibt, damit ich es verwalten kann. Allein das finde ich schon lehrreich genug, mal so über mein Portfolio nachzudenken. Aber bei den Leviten ist das noch eine Stufe stärker. Die Leviten sind ein Teil von Gottes Volk. Aber sie hatten absolut nichts. Alle anderen Stämme Israels hatten ein Stück Land zugewiesen, das sie bebauen und bewohnen durften. Die Leviten mussten als Gäste in den Städten ihrer Stammesgenossen leben. Und sie waren davon abhängig, dass ihre Stammesgenossen ihnen regelmäßig Geld gaben, damit sie essen und trinken konnten. Ein Levit lebt in völliger Abhängigkeit von Gott. Keiner könnte die Großzügigkeit dieser Gemeinde so verinnerlicht haben wie ein Levit. Alles, was sie anziehen und essen, nehmen sie aus Gottes Händen und sagen, das war nicht mein Verdienst. Und auch die Leviten sollten ihren Zehnten spenden. Das heißt, alles, was sie gespendet haben, haben sie einfach nur an Gott zurückgegeben und gesagt, das war eh nie meins. Das war eh nie meins. Barnabas lebt sein ganzes Leben lang schon in dieser Abhängigkeit von Gott. Und weil er das weiß und weil er Gott vertraut, kann er einen Acker verkaufen und macht sich keine Sorgen. Tja, Barnabas macht sich keine Sorgen, aber wie ist das mit dir? Ich kann mir richtig gut vorstellen, weil sie schwebt auch in meinem Kopf. So eine Frage die ganze Zeit. Ja, und was ist mit dir? Wer kümmert sich um dich? Kommst du vielleicht da zu kurz oder bleibst auf der Strecke? Und mir geht es auch manchmal so. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen. Ich investiere viel in andere und da komme ich dann manchmal zu meiner Frau und sage, Schatz, wer kümmert sich eigentlich um mich? Das Problem ist, wenn ich mir Sorgen mache, zu kurz zu kommen, dann werde ich schnell auch unfair. Dann werden die Ellbogen rausgefahren und dann erzwinge ich mir mein Glück. Und dann hocke ich stundenlang in diesem Tunnel, weil es so schwer ist, in diesem Blick dann den Switch hinzukriegen und immer so, hey, Moment, nein, Gott kümmert sich um mich. Das wird schon. Und mir hat da manchmal geholfen, mich mal so 10 Minuten zurückzuziehen. Wenn das mal so richtig kriselt, in mein Schlafzimmer, tief durchatmen, eine Runde weinen und alles vor Gott legen und sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft. Ich bin da absolut abhängig, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, irgendwelche Menschen fair und liebevoll zu behandeln. Und solche Momente sind unglaublich guttunend, weil dann dieser Tunnelblick sich auflöst. Ich sehe dann auch meine Familie dann nochmal in einem etwas anderen Licht. Das hilft schon ein bisschen. Aber ich würde das nie alleine schaffen. Dafür brauche ich die Kraft Gottes und diese Momente. Und Barnabas hat erkannt, das Leben bewältigt man nicht auf eigene Faust, sondern in der bewussten Abhängigkeit von Gott, von dem man alles empfängt. Zum Schluss habe ich eine perfekte Übung für uns, mit der ihr sogar alle 3 Sachen, die wir heute gelernt haben, in einer Übung kombiniert erlernen könnt. Und die nennt sich Fasten. Nicht so eine Diät à la, ich verzichte mal auf Gummibärchen, sondern ich meine so richtig, Abendessen und dann bis zum nächsten Sonnenuntergang auf Nahrung verzichten. Erstens, indem du hungerst, solidarisierst du dich mit den Leuten, die das tagtäglich machen. Das schärft dein Wir-Mindset. Zweitens, mit jedem Fastentag sparst du mindestens 10 bis 20 Euro pro Tag, wo du fastest. Eine gute Gelegenheit, um den Großzügigkeitsmuskel zu trainieren und sich von Gott beschenken zu lassen. Und drittens, jedes Mal, wenn der Magen knurrt, kannst du dich daran erinnern, ich brauche Gott. Wenn man fastet, wird man emotional und richtig reizbar. Da weiß ich schon morgens, ich muss mich richtig anstrengen, damit ich heute irgendjemanden hier liebevoll behandeln kann. Und das ist überhaupt kein Grund, auf Fasten zu verzichten. Fasten macht aggressiv. Nein, ganz im Gegenteil. Fasten, würde ich vielleicht sogar sagen, aktuell ist die beste Möglichkeit, eine saubere Theologie zu entwickeln, einen reifen Glauben zu kriegen, weil du genau das lernst, was ihr euch heute und an anderen Sonntagen hier von der Kanzel predigt und in den Liedern zusingt. Ich brauche Gott. Ich bin von seiner Gnade abhängig. Das lernst du im Fasten wirklich auf einem körperlichen Level. Mit einem vollen Bauch kann man sich sehr viel auf seine geistliche Reife einbilden. Und das Beste am Fasten ist natürlich das Fastenbrechen. Abendessen und Essen richtig zelebrieren und wieder Danke Gott sagen. Danke, dass du mich so beschenkst, dass ich so viel zu essen habe. Ein Leben mit weniger Sorgen kann gelingen, wenn wir immer wieder diese gesunde Perspektive haben, wir brauchen Gott. Und Gott kümmert sich um uns. Wir haben uns die Gemeinde der ersten Christen angeschaut und uns gefragt, was wir von ihnen, von ihrer Finanzstrategie lernen können. Sie haben uns gezeigt, dass das Geben und ein Wir-Denken Gottes Großzügigkeit verkörpert. Dass Segen darauf liegt, wenn wir Jesu Worten nachfolgen, ihnen glauben und das tun, was er sagt. Und dass wir uns in der bewussten Abhängigkeit von Gott, ja, dass das auch die Sorgen bekämpft, weil er sich um uns kümmert. Und ich will hier am Ende noch einmal mein größtes Vorbild zu Wort kommen lassen. Einer, von dessen Finanzstrategie ich mich immer mehr prägen lassen will. Und das ist Jesus. In Lukas 6, Vers 38 sagt er, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Luther ist genial. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in die Hände geben. Boah. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Und in Lukas 12 sagt er, du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde, denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals